Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
So, jetzt wird's ein bisschen ordinär hier. Saufen für den Führer, so nannte der Volksmund die Nazi-Propaganda für den Wein. Die deutsche Weinstraße, mit der die Pfalz wirbt, ist eine Idee von 1935 und noch heute findet man diese und andere Begriffe, wie zum Beispiel die Weinkönigin oder das deutsche Weintor. Und diese Tourismusbooster gehen eigentlich auf nationalsozialistische Politik zurück. Und wie das zusammengeht, Erinnerungskultur und Tourismuswerbung, das hat Anke Petermann recherchiert.
Wer gerne Wein aus der Pfalz trinkt, dem wird diese Gegend bestimmt vertraut sein. Ein kleiner Flecken in der Südpfalz, eigentlich nur ein Gasthaus und eben dieses Tor.
Ein Fernsehrätsel aus der Wirtschaftswunderzeit 1958, ausgestrahlt vom damaligen Südwestfunk. Gezeigt wird ein monumentales Sandsteintor in der Südpfalz. Das Publikum soll herausfinden, wie das neoklassizistische Gebäude mit dem Walmdach heißt.
An Sonntagen und an Feiertagen trifft man zahllose Ausflügler, die recht gute Stimmung sind. Denn hier beginnt die deutsche Weinstraße.
Die Deutsche Weinstraße, eine 80 Kilometer lange Verbindung zwischen Schweigen-Rechtenbach nahe der Grenze zu Frankreich und Bockenheim an der Grenze zu Rheinhessen. Gleichzeitig ein nationalsozialistisches Tourismusprojekt, ersonnen von Josef Birkel, Nazi-Funktionär in der damaligen Saarpfalz. Mit dem Tourismus wollte der NS-Gauleiter nach damaliger Lesart den Absatz des pfälzischen Weins fördern und, wie es hieß, die Volksgemeinschaft stärken. Wer laut NS-Ideologie außerhalb dieser Volksgemeinschaft stand, sollte vernichtet werden. Birkel machte sich stark dafür, seinen Gau durch massive Deportationen judenfrei zu bekommen, wie es in der NS-Diktion hieß. Die Weinstraße eröffnete Birkel 1935 mit diesen Worten.
Deutsche Männer und Frauen, diese Straße heißt für dahin die Deutsche Weinstraße.
Weltwirtschafts- und Agrarkrise Ende der 1920er Jahre hatten in diesem Weinbaugebiet zu einem drastischen Absatzeinbruch geführt. Die Stimmung war schlecht, das half den Nationalsozialisten, bei den Winzern Fuß zu fassen. Nach einigen Missernten dann die Weinlesen 1934 und 35 mit gigantischen Erträgen und dramatischem Preisverfall. Die Winzer hingen bei der Vermarktung von Kommissionären und Weinhändlern ab, darunter viele jüdische Geschäftsleute, die das Regime zunehmend entrechtete und verdrängte. Daniel Deckers, promovierter Theologe und Leiter des Ressorts Gegenwart bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat zur Rolle von jüdischen Kommissionären und Weinhändlern im Nationalsozialismus und danach geforscht.
Kommissionäre leben in der Region und vermitteln im Grunde zwischen Produzenten und Großeinkäufern. Und von diesen Kommissionären hat, soweit ich das bis jetzt rekonstruieren konnte, niemand den Holocaust überlebt. Ein einziger ist nach Frankreich ausgewandert und alle anderen, deren Namen man kennt, sie sind, glaube ich, alle ermordet worden.
Von den jüdischen Weinhändlern dagegen gelang es einigen der Vernichtung im Konzentrationslager zu entkommen. Dank ihrer Kontakte in der internationalen Weinbranche konnten sie emigrieren. Zuvor hatten das Nazi-Regime und die Winzer von diesen Kontakten profitiert. Daniel Deckers über nationalsozialistische Doppelmoral und das Stereotyp vom jüdischen Weinhändler.
Man hat ihm natürlich dann diesen Kosmopolitismus gewissermaßen auch als ein Wesensmerkmal zugeschrieben. Negativ, der ruhelose, der heimatlose Jude, der den Wein nicht um seiner selbst willen schätzt, sondern im Grunde nur als Handelsware. Und dieses Stereotyp kann man anhand der jüdischen Weinhändler wunderbar widerlegen, weil es ging auch um die deutsche Weinkultur, um den deutschen Spitzenwein, für die halt Juden im gesamten 20. Jahrhundert wirklich die besten Botschafter war, auch nachdem sie eben von den Nationalsozialisten entrechtet worden waren.
Die Deutsche Weinstraße, aus nationalsozialistischer Sicht ein Erfolg. Weinabsatz und Fremdenverkehr wuchsen dynamisch. Jüdische Händler und Kommissionäre wurden unter dem Beifall ihrer Kollegen beiseite geschoben. Die Weinbranche wurde arisiert, so die NS-Diktion. Zurück zum Deutschen Weintor im südpfälzischen Schweigen-Rechtenbach und dem Fernsehrätsel der 1950er. Die Kamera zoomt auf das Wappentier, das als mächtiges Relief an einem der Torpfeiler prangt. Noch ein Hinweis für die Ratenden.
Der Adler trug einst ein Hakenkreuz in den Klauen. Inzwischen ist er natürlich längst entnazifiziert worden.
Leerstelle statt Hakenkreuz immer noch deutlich zu erkennen. Doch vor Ort in Schweigen wird die NS-Geschichte des Deutschen Weintors auswärtigen Besuchern nicht offengelegt und nicht erläutert. Pia Nordblom, Historikerin an der Universität Mainz, fährt immer wieder mit ihren Studierenden hierher. Und stellt fest,
wenn man hier durch das Weintor geht, dann ist mittlerweile dort die Hall of Fame. Das sind Tafeln angebracht über bedeutende Persönlichkeiten des Weinfachs. Aber im ganzen Gelände vermisst man irgendwas, was auf die Anfänge des Weintors und der Weinstraße hinweist.
Das kritisiert die Wissenschaftlerin am Rande einer Tagung der Gesellschaft für Geschichte des Weines im rheinhessischen Nierstein. Thema Wein in der NS-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte der Landkreis Bergzabern das Deutsche Weintor. Ende der 1970er erwarb die gleichnamige Winzergenossenschaft Deutsches Weintor zunächst einen Teil der Anlage, 2007 dann den Gesamtkomplex samt Gaststätte.
Das Deutsche Weintor ist das imposante Portal zur Deutschen Weinstraße.
Im Werbefilm der Genossenschaft kein Wort zur unrühmlichen Geschichte des Portals als steinernes Erbe der NS-Weinbaupolitik. Weder auf der Website der Genossenschaft noch in der regionalen Tourismuswerbung für die Pfalz findet sich etwas. Man habe das Thema in einigen Magazinen aufgegriffen, schreibt Tobias Kauf, Geschäftsführer von Pfalztouristik, auf Anfrage. Und weiter:
Unsere Hauptaufgabe ist aber die Darstellung der Region und ihrer Freizeitangebote im Hier und Jetzt, um Gäste von der Lebensfreude und der Erholungsqualität hier bei uns zu überzeugen. Selbstverständlich befürworten wir eine Erinnerungskultur und historische Kontexte. Insbesondere solche, die mit Ausgrenzung, Entrechtung und Vertreibung verbunden sind. Die Bedeutung kann gar nicht überschätzt werden. Aus diesem Grund verzichten wir zum Beispiel auch darauf, Jubiläen wie 90 Jahre Deutsche Weinstraße zu feiern.
Am 19. Oktober 2025 jährt sich die Eröffnung der Deutschen Weinstraße zum 90. Mal. Eigentlich ein guter Anlass, um mehr zu erfahren über die weniger strahlende Kehrseite der deutschen Weinfröhlichkeit. Sina Fabian forscht an der Berliner Humboldt-Universität zu Wein im Nationalsozialismus und sagt am Rande der Tagung im rheinhessischen Nierstein,
dass diese sehr starke Weinidentität ganz wichtige Wurzeln hat im Nationalsozialismus. Und dass das bisher ganz wenig nur aufgearbeitet ist. Also eben das Beispiel Weinstraße, Weintor. Da gibt es tatsächlich, wenn man auf die Homepage guckt, so gut wie keine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Ich glaube, das ändert sich jetzt, aber ich glaube, da muss noch viel gemacht werden.
Weinkultur ist Wohlfühlkultur und Weinwerbung will genau das transportieren. Doch beim genaueren Blick auf die nationalsozialistische Tourismus- und Weinförderung kommt Unwohlsein auf. Das kann Andreas Wagner nachvollziehen. Der rheinhessische Winzer ist Historiker, beschäftigt sich mit NS-Geschichte.
Ja, schwierig ist das auf jeden Fall, das ist klar. Aber ich finde, innerhalb der Weinbranche wird es auch höchste Zeit, dass wir uns etwas intensiver damit auseinandersetzen.
Tobias Kauf von Pfalztouristik schreibt:
Wir sind aber der Ansicht, dass nicht die touristischen Websites, sondern Informationen vor Ort der richtige Kanal für eine Erinnerungskultur darstellen. Wie der Bezug am Deutschen Weintor dargestellt ist, ist mir nicht genau bekannt. Bitte erfragen Sie das vor Ort.
Die Winzergenossenschaft Deutsches Weintor als Eigentümerin sieht ihre Aufgabe vor allem darin, Weine von 500 Winzerfamilien zu vermarkten. Doch Genossenschaftsgeschäftsführer Frank Jenzer spürt auch, dass der öffentliche Druck zunimmt, das Thema NS-Geschichte anzugehen. Darauf hat die Genossenschaft vor etwa 2 Jahren reagiert und den damaligen Archivar der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern eingespannt. Mit dem Historiker einigte sie sich auf 2 Texte. Einen zur Geschichte des Weintors als steinernes Zeugnis nationalsozialistischer Weinpropaganda, einen zur Genossenschaft als Nachkriegsgründung. Beide Texte sollen auf Informationstafeln am Deutschen Weintor zu lesen sein. Die Entwürfe liegen Corona-bedingt schon lange zur Redaktion bei der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz. Doch um den Jahreswechsel könnte ein Ergebnis vorliegen. der unterschwelligen Angst von Weinmachern und Touristikern, historische Aufklärung könne abschreckend wirken, hält Andreas Wagner als Winzer und Historiker entgegen.
Also ich finde schon, dass es wichtig ist, auch als Winzer, und ich kann ja nur für mich selber sprechen, dass man auch weiß, woher man kommt, und man darf es natürlich jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Also Weinfröhlichkeit ist auch nicht etwas, was der Nationalsozialismus sich ausgedacht hat, sondern ganz bewusst das Thema okkupiert und genutzt hat, um eigene Interessen durchzusetzen.
Erinnerungskultur und touristisches Erlebnis.
Das lässt sich miteinander ganz gut verbinden und es wird ja auch niemandem was aufgedrängt.
Ergänzt die Mainzer Historikerin Pia Nordblom.